Wenn ihr meine Warnung nicht beherzigen und meinen Namen nicht ehren wollt, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, werde ich einen Fluch auf euch werfen. Ich verfluche eure Segnungen. Ja, ich verfluche sie, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Passt auf, ich werde eure Nachkommen auslöschen. Die Exkremente eurer Festopfer werde ich euch ins Gesicht schleudern und man wird euch draußen auf den Misthaufen werfen. Dann werdet ihr erkennen, ich, Jahwe, der allmächtige Gott, habe euch diese Anordnung zukommen lassen, damit mein Bund mit dem Stamm Levi fortbestehen kann. Durch meinen Bund gab ich ihm Leben und Frieden, damit er mir ehrfürchtig diene. Damals fürchtete er mich und zitterte vor meinem Namen. Meine Weisungen verkündigte er unverfälscht und gab zuverlässig Auskunft. Er war aufrichtig und lebte in Frieden mit mir. Viele brachte er zur Abkehr von Sünde. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote Jahwes, des allmächtigen Gottes. Ihr aber seid vom Weg abgewichen und habt mit falschen Weisungen viele zu Fall gebracht. Ihr habt meinen Bund mit Levi gebrochen. Darum sage ich, Jahwe, der allmächtige Gott, weil ihr meine Wege nicht achtet und den Menschen nach dem Mund redet, wenn ihr ihnen Anweisungen gebt, habe auch ich euch mit Verachtung gestraft und euch vor dem ganzen Volk verächtlich gemacht.
Guten Morgen. Wir befinden uns nach wie vor oder vielmehr wieder nach einer kleinen, ich sag mal, Gastpredigt letzte Woche, wieder in unserer Predigtserie Maleachi, falsche Vorstellungen über Gott. In dem Maleachi-Buch korrigiert Gott die Vorstellungen der Leute damals, der Israeliten. Und das merkt man, glaube ich, sehr deutlich, wie er hier korrigiert. Es ist ein wirklich, wirklich harter Text. Und schließt sich so ein bisschen an den Text von vor zwei Wochen, als Christian gepredigt hat. Wenn ihr diese Predigt nicht gehört habt vor zwei Wochen, hört euch die gerne an, weil die Texte gehören so ein bisschen zusammen und trotzdem mussten wir sie irgendwie auch trennen, weil es sonst viel zu viel für eine Predigt gewesen wäre. Es ist so tatsächlich schon sehr viel heute. Weil durch diesen Maleachi-Text ein roter Faden läuft. Ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Vielleicht kennt ihr das so in eurem Leben, dass ihr das Gefühl habt, es gibt so rote Fäden in eurem Leben, die sich einfach durchziehen. Ich habe so bei mir ein bisschen drüber nachgedacht. Und eine Sache ist mir eingefallen, so, also ein Ort kann das ja auch sein, zum Beispiel das Krankenhaus. Ich komme vom Dorf, da werden Kinder im Krankenhaus geboren, da gibt es, zumindest weiß ich nicht, nichts davon, da gibt es keine Geburtshäuser oder so. Und mein Leben hat da angefangen, ich war als Kind mehrfach im Krankenhaus wegen Krankheiten oder OPs, war wegen einer Knie-OP vor ein paar Jahren nochmal im Krankenhaus und das wird so weitergehen. Krankenhaus wird realistisch betrachtet in meinem Leben immer und immer wieder eine Rolle spielen und womöglich endet mein Leben auch im Krankenhaus. Wie so ein roter Faden. Ein anderer charakterliche Sache, an die ich denken musste, ist, das habe ich auch immer schon mal erwähnt, dass ich Quizspiele ganz gern mag. Und es kommt daher, dass ich, glaube ich, gerne Wissen teile. Und auch das zieht sich tatsächlich durch mein ganzes Leben. Ich musste in der Grundschule als Kind eine Strafarbeit schreiben, weil ich im Prinzip zu vorlaut mich überall eingemischt habe und besserwisserisch war. Und das zieht sich durch bis heute. Im Prinzip habe ich halt auch einen Beruf, zu dem es auch gehört, zu lehren und Wissen teilen zu dürfen. Auch das ist wie so ein roter Faden. Ich bin gespannt, wie das noch weitergehen wird in meinem Leben. Und so ist es in der Bibel auch quasi. Es gibt rote Fäden, die ziehen sich durch die ganze Bibel durch, von Anfang bis zum Ende. Das können mal Themen sein, wie zum Beispiel jetzt sehr allgemein oder groß Gottes Liebe oder das Thema Sünde und Schuld. Es zieht sich komplett durch, aber es können auch teilweise Gegenstände sein. Ich hatte vor einigen Wochen in meiner Predigt also einen Becher mitgebracht als Bild für den Gottes-Zornesbecher. Das ist ein Begriff, der in der Bibel immer und immer wieder vorkommt bis zum Ende. So ein roter Faden. Und um einen weiteren roten Faden geht es heute auch. Die Rolle von Priestern. Und das ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen absurd, weil also, was soll jetzt das Thema Priester? aber ich glaube, das wird ganz spannend, weil sich herausstellen wird. Erstens ist eine Sache, nämlich dieser ganzen roten Fäden und auch des roten Fadens Priester in der Bibel, ist eine Sache, dass sich das alles in Jesus bündelt. alle roten Fäden der Bibel laufen auf Jesus zu und werden da auf ganz besondere Weise irgendwie zusammengefasst und gehen dann danach auch weiter. So auch heute. Und irgendwie, als ich das so aufgeschrieben habe und dann so über Priester ein bisschen nachgedacht habe, habe ich so gemerkt, zum einen ist es nicht so richtig anschlussfähig. So, Priester spielen wahrscheinlich für die meisten von uns in unserem Alltag keine Rolle. Priester, da denkt man wahrscheinlich, oder zumindest geht mir das so als erstes an die katholische Kirche, in der es eben Priester gibt. Und womöglich ist es sogar so, dass man dann gar nicht so viel Gutes oder Positives damit verknüpft. Dass ihr jetzt hier sitzt, bedeutet ja auch, dass ihr wahrscheinlich nicht aktiver Teil der katholischen Kirche seid, vielleicht es mal wart. Aber so Priester in der katholischen Kirche ist so das eine, wo das heutzutage in unserer Lebenswelt irgendwie eine Rolle spielt. Und da sind die Sachen, die man in den Medien mitkriegt über Priester und die das Bild prägen, eher oft negative Dinge. Und wahrscheinlich denkt man eher so an alte Männer und an das große Thema Missbrauch, wenn es um Priester geht. Und tragischerweise passt es zu dem Text von heute. In dem Bibeltext von heute Morgen geht es um Machtmissbrauch. Das ist das, was Gott den levitischen Priestern hier ankreidet. Und da ist mir eine Sache zum Start meiner Predigt wichtig. Wenn du selbst Machtmissbrauch erlebt hast, dann kann es sein, dass Teile der Predigt dir nachher sehr nahe kommen werden. Wenn du innerhalb der Predigt an irgendeinem Punkt merkst, boah, mir wird es emotional zu viel oder mir geht es zu nahe, dann hab die Freiheit, vielleicht kurz rauszugehen oder so. Das klingt total blöd, wenn ich das jetzt so sage. Meine Absicht ist nicht, irgendwie sowas wie Wunden aufzureißen oder irgendwas in die Richtung. Meine Absicht ist hoffentlich, also sogar das Gegenteil zu erreichen, dass die Predigt vielleicht so ein kleines Stück Heilung bewirken kann. Aber es wird um Machtmissbrauch gehen an verschiedenen Punkten. Und es kann sein, dass es sehr herausfordernd wird. Das ist mir nur wichtig, zum Anfang zu sagen, als genau, worum es gehen wird. Mein Ziel ist, dass durch diesen roten Faden das Thema Priester und deren Rolle zu zeigen, wie sich das fortsetzt, dieses Thema bis heute und für uns einen Unterschied macht, obwohl das vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick zu unserer Lebenswelt passt. Weil wir sind über diesen roten Faden eingewebt in Gottes große Geschichte, interessanterweise. Und da steckt was sehr, sehr Herrliches drin, wo ich auch nachher landen will. Und auch dieser Text ist eingewebt in Gottes große Geschichte. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Das ist eine große Kategorie, um die es heute gehen wird. Deswegen macht es auch Sinn, da jetzt einfach zu starten. Und zwar, bevor wir auf unseren Text, auf den Maleachi-Text eingehen, wenn man jetzt, ich habe kurz überlegt, auf einen roten Faden mitbringen, habe dann aber gedacht, so ein kleiner roter Faden, den sieht man eh fast nicht. Aber wenn man sich das so vorstellen würde, diesen roten Faden auch so als Zeitstrahl, dann ist unser Text so womöglich kurz vor der Mitte. Und bevor wir da hinkommen, macht es Sinn, sich den Anfang dieses roten Fadens anzugucken, um zu verstehen, wo geht es los und auch um zu verstehen, wo geht es hin. Und das ist eine eher fremde Lebenswelt womöglich, relativ am Anfang der Bibel. Christian hat vor 2 Wochen schon ein bisschen was dazu gesagt, deswegen fasse ich mich auch kurz. Versuche ich zumindest. Und zwar schließt Gott einen Vertrag, einen Bund mit dem Volk Israel. Und Verträge haben ja in der Regel Vertragsbedingungen, so auch der Vertrag, den Gott da schließt mit den Israeliten. Und zusammengefasst sagt Gott, das ist mein Vertrag mit euch, ich gebe euch Gesetze, an die sollt ihr euch halten, mit dem Sinn dahinter, dass ihr mir vertrauen sollt. Und wenn ihr das macht, dann werde ich euch überreich segnen. Also ich werde euch geben, was ihr braucht. Euer Land wird mega fruchtbar sein. Ihr werdet viele Nachkommen haben. Euch wird es so richtig gut gehen, wenn ihr die Gesetze nicht einhaltet, wenn ihr mir nicht vertraut und nicht mich ehrt, sondern irgendwas anderes oder jemanden anderes, dann wird es Fluch zur Folge haben. Ihr werdet aus dem Land vertrieben, euch wird es schlecht gehen und so weiter. Und dann fragt er die Israeliten, wollt ihr das? Wollen wir diesen Vertrag schließen? Die sagen, ja, wollen wir. Und das Spannende ist, ein Teil dieses Vertrags sind Gesetze, die regeln, wie mit Schuld umgegangen werden soll. Und das ist tatsächlich spannend, weil Gott es in diesem Bund einplant, dass die Israeliten sich nicht dauerhaft an alles halten werden, dass sie nicht dauerhaft ihm voll vertrauen, sondern es gibt Gesetze, die regeln, was passiert, wenn sie Gesetze, also wenn sie andere Gesetze übertreten, wenn sie Sünde, ist da das biblische Wort, wenn sie Sünde begehen. Und an der Stelle kommen die Priester ins Spiel, um die es auch in dem Maleachi-Text geht. Die Priester waren Menschen aus dem Stamme Levi, das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen, einer davon ist Levi. Und man könnte sagen, dieser ganze Stamm war so ein Stamm von Priestern, Anbetungsleitern, Gesetzeslehrern, also den geistlichen Leitern der damaligen Zeit. Und die hatten eine ganz besondere Rolle, nicht wie die anderen Stämme, und zwar sollten sie Gott dienen und dem Volk dienen. Die waren wie so Bindeglieder zwischen Gott und dem Volk, könnte man sagen. In dem Maleachi-Text wird es, in, ich glaube, Vers 7 steht, dass sie Boten Gottes sind. Und die hatten sehr konkrete Aufgaben. Ein Teil der Aufgaben waren Opfer bringen. Schuldopfer. Wenn irgendjemand im Volk Schuld auf sich geladen hat, schuldig geworden ist, sind die mit einem Opfertier zu den Leviten, zu den Priestern, und dann wurden Opfer gebracht. Sehr blutig. Und damit wurde Wiedergutmachung bewirkt. Außerdem haben sie das Volk gelehrt. Sie waren die geistlichen Leiter. Und das Spannende dabei war, die hatten tatsächlich eine besondere Stellung, galten als wie ausgesondert. Das zeigt sich in ganz vielen Sachen auch, dass sie kein eigenes Land hatten, dass sie von den anderen Stämmen versorgt wurden und dass sie selbst auch ganz besondere Zeremonien durchführen mussten, um als rein zu gelten und überhaupt ihre Aufgabe machen zu dürfen. Denn Gott war völlig bewusst, die Leviten, die sind ja auch sündig, die machen auch Fehler. Deswegen gab es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Zeremonien, die sie durchführen mussten, um dann quasi fähig zu sein, ihren Dienst auszuüben. Und nur sie selbst durften das machen. Es gab nicht die Möglichkeit, dass ein einfacher Israelit jetzt einfach hergeht und sagt und also merkt so, oh Mann, ich habe irgendwie ein Gesetz Gottes gebrochen, ich bringe das Opfer jetzt einfach selber da. Das war nicht möglich, das durften nur die Leviten. Wenn man da so drüber nachdenkt, merkt man schon, nur die Leviten durften diese Schuldopfer und auch andere Opfer bringen. Und gleichzeitig war es ja absolut notwendig, dadurch, dass alle Menschen immer wieder Fehler machen, dass diese Opfer gebracht werden, aber nur die Leviten durften es machen. Also hatten die echt eine sehr, sehr entscheidende Verantwortungs- und Machtposition. Es kam wirklich sehr darauf an, dass sie das auch gemacht haben. Und zusammenfassend war das Gottes Weg, wie er gesagt hat, so kann Beziehung mit mir stattfinden. So kann mit Schuld umgegangen werden. Das war Gottes Ziel dabei, dass die Israeliten in Beziehung mit ihm leben konnten. Das war all diese Absicht hinter diesem tatsächlich sehr, für Tiere, sehr blutigen System. Und es ging so über Jahrhunderte. Man kann sich das vielleicht ungefähr vorstellen. So, die Israeliten haben immer und immer und immer wieder Opfer bringen müssen, weil sie immer und immer wieder Schuld auf sich geladen haben und immer wieder Opfer und so weiter. So, ein Pastor hat es mal als priesterliches Hamsterrad bezeichnet, weil es halt nicht so richtig vorwärts geht. So, es ist immer wieder das Gleiche. Und dieses ganze System schreit eigentlich schon danach, oh, das muss ich doch mal irgendwann ändern. Es kann doch nicht sein, dass hier immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder immer wieder Opfer gebracht werden müssen. Und dann müssen sie wieder die ganzen Priester reinigen und dann macht wieder und so weiter. Das ist der Ausgangspunkt, der Beginn des roten Fadens. Gott schließt einen Bund mit dem Volk und die Priester, die Leviten, bringen die Opfer. Viele Jahrhunderte später, circa 450 vor Christus, einige Jahre vorher, haben anscheinend 300 mutige Spartaner eine Millionenarmee in die Flucht geschlagen. Einige Jahre später hat Sophokles seine Antigone geschrieben, worunter ja immer noch Schüler leiden. 450 vor Christus, nur ein bisschen zur Einordnung, was da sonst noch so passiert ist. Für Maleachi oder bei Maleachi spielt das nicht so die Rolle. Weil Gott sind hier ganz, ganz andere Sachen wichtig. Es kommt, und das da ist der Text sehr eindrücklich, es kommt zu einem Punkt, an dem Gott sagt, so kann es nicht weitergehen. Dieses Verhalten der Priester und das ganze Ding, das eskaliert quasi. Und Gott kreidet den Priestern ihr Fehlverhalten an. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage über Gott. Bei all der Härte, die ja in dem Text steht, ist es eine wichtige Sache, hier festzuhalten, dass Gott es nicht egal ist, wenn geistliche Leiter, in dem Falle die levitischen Priester, wenn geistliche Leiter ihre Machtposition ausnutzen. Er guckt sich das nicht einfach an, sondern er setzt hier einen sehr harten Schlussstrich. Und was die Drohungen bedeuten, darum wird es auch gleich noch gehen. Und das ist tatsächlich auch ein Teil dieses roten Fadens, den wir uns heute angucken. Dass Gott es nicht egal ist, wenn Macht missbraucht wird. Ziel der geistlichen Leitung war es eigentlich, den Menschen im Volk Israel dabei zu helfen, in Beziehung mit Gott zu leben. Und dieses Ziel haben sie völlig verfehlt. Das ist wichtig. Hier geht es nicht darum, dass die Priester auch mal einen Fehler gemacht haben. Und damit will ich jetzt gar nicht kleinreden, das ist trotzdem schlimm genug. Aber hier geht es nicht um, dass sie auch mal einen Fehler gemacht haben. Das hat Gott eingeplant. Es ist in sein, ich sag mal, System eingeplant, dass auch die Priester sündige Menschen sind, die selbst auch Opfer für sich darbringen müssen. Hier geht es darum, dass sie völlig das Ziel verfehlen. Dass sie gar nicht mehr den Wunsch danach haben, Gott zu ehren. Dass sie gar nicht mehr den Wunsch danach haben, ihre Aufgabe gut und treu auszuführen, Gott zu folgen. Das steckt oder steht nicht ganz so explizit in dem Text, aber wenn man den von vor 2 Wochen noch dazu nimmt, also Malachi 1, da wird es sehr, sehr deutlich. Und das lässt Gott ihnen nicht durchgehen. Hier geht es also letztlich um hart oder krass charakterliche Verfehlungen. Sie haben alles nicht mehr so ernst genommen. Und das ist krass, weil, also sie haben die Opfer nicht mehr so ernst genommen, haben Tiere geopfert, die sie eigentlich nicht hätten opfern dürfen, weil die Fehler hatten und so. Und das ist krass, weil sie damit was nicht ernst genommen haben, was für Gott eine sehr, sehr ernste Sache war. Wenn eine Sache im Alten Testament und auch im Neuen Testament sehr deutlich wird, dann wie schlimm für Gott Sünde ist. Dass ihm das echt nicht egal ist. Und die Priester hatten irgendwie eine Einstellung entwickelt von, boah, so wild ist es nicht. Und das Schlimme ist, selbst wenn jetzt ja ein israelischer Mitbürger das schlimm gefunden hätte und Opfer bringen wollen würde, dürfte er es nicht, weil nur die Leviten durften. Das ist echt ein richtiges Problem. Und deswegen droht Gott den Leviten hier ganz schön krasse Sachen an. Und es sind eigentlich nicht nur Drohungen, sondern es sind Ankündigungen von, das wird passieren und ja, das passiert sogar schon. Die, die dir dabei helfen sollten, dass Menschen mit Gott in Beziehung leben, machen genau das Gegenteil. Und hier würde ich gerne tatsächlich kurz rauszoomen, weil sich dabei oder an der Stelle ja eine Parallele aufdrängt. Die Leviten waren die geistlichen Leiter damals. Was bedeutet dieser Text für geistliche Leitung heute? Es wird sich gleich zeigen, dass jetzt zum Beispiel ich als Pastor oder auch wenn man in einem Leitungsteam von einer Kirche ist, das ist nicht 1:1 gleichzusetzen mit den Priestern und den Leviten damals. Offensichtlich bringen wir keine Tieropfer da, das ist auch gut so. Aber es gibt Parallelen und über diese Parallelen würde ich gerne kurz reden. Meine Aufgabe als Pastor ist ja unter anderem, die Bibel zu erklären, Gottes Wort auszulegen, Menschen Jesus so herrlich vor Augen zu malen, darin zu motivieren und zu ermutigen und noch viel, viel mehr. Aber eigentlich sind die Aufgaben gar nicht so anders als das, was in Vers 7 als die Aufgaben des Priesters bezeichnet werden. Da steht, sie sollen die Erkenntnis bewahren, also die Erkenntnis Gottes, wer Gott ist. Sie sollen Menschen lehren und zur Sündenumkehr aufrufen. Also zusammengefasst auf Gott hinweisen und das Ganze auch vorleben, natürlich. Und Gott hat ein echtes Interesse daran, dass das passiert. Er hat ein echtes Interesse daran, dass ich das tue. Dass geistliche Leiter das tun. Dass geistliche Leiter auf ihn hinweisen und nicht auf sich selbst oder so. Dass geistliche Leiter Gott ehren und nicht die eigene Ehre als erstes im Blick haben und selbst groß zu werden oder so. Dass geistliche Leiter Menschen dabei helfen, Jesus nachzufolgen und nicht dazu aufrufen, irgendwie so sich selbst oder so einen Personenkult aufbauen. Gott geht es darum, dass Menschen Jesus entdecken und lernen, im Vertrauen gegenüber ihm zu wachsen. Und es ist so bitter, dass es häufig nicht passiert. Unterschiedliche Formen von Missbrauch und auch Machtmissbrauch, um den es ja hier im Text geht, werden auch in Kirchen zum Glück immer häufiger thematisiert. Und das ist gut, auch wenn es die Sache selbst so schlimm ist. Und wir sind auch bei mittendrin nicht gefeit davor. Weil auch bei mittendrin liegen Macht und Verantwortung in den Händen von Menschen, die auch Sünder sind. Einer davon bin ich. Und es war in der Vergangenheit so und es wird auch in Zukunft so bleiben. Und weil das so ist, besteht auch bei uns die Gefahr, dass Macht ausgenutzt, missbraucht wird. Und mir geht es da jetzt nicht darum, um irgendwie so, ich sag mal, eine Angst zu schüren vor Machtmissbrauch. Und ich glaube, wir müssen auch keine Angst davor haben, überhaupt zu leiten oder so. Aber wir müssen das im Blick haben. Das ist mir wichtig. Da sensibel zu werden. Und bitte versteht mich an der Stelle auch nicht falsch, wenn ich sage, so, auch bei uns liegt irgendwie, ich sag mal, die Macht in den Händen von Menschen, die nicht perfekt sind, die Sünder sind. Das soll auch keine Ausrede sein, so nach dem Motto, ja, was sollen wir denn machen, sorry. Gott macht hier sehr, sehr deutlich, wie schlimm er das findet, wenn geistliche Leiter, die Beziehung zu Gott fördern sollten, wenn die das ausnutzen und das Gegenteil bewirken. Das findet er wirklich schlimm. Und deswegen fordert der Text mich raus, mich da zu hinterfragen. Wie lebe ich Leitung? Auf wen weise ich hin? Wessen Ehre habe ich im Blick? Meine oder Gottes? Oder vielleicht auch von jemand ganz anderem? Ich will ein paar wenige Punkte da festhalten. Es ist völlig klar, dass ich jetzt hier nicht erschöpfend über Macht und Machtmissbrauch und all diese Themen reden kann. Es ist halt nur eine Predigt. Aber ich glaube, ich kann für uns als Leitungsteam, für Christian und mich und hoffentlich bald auch Verena, sagen, dass es unser Ziel ist, uns als ganze Kirche in der Nachfolge Jesu zu leiten. Uns gemeinsam nach ihm auszustrecken, auf ihn hinzuweisen. Und es ist wichtig, uns da gegenseitig drin zu ermutigen im Glauben, uns zu fördern und zu unterstützen. Auch dieses gemeinsam in der Erkenntnis wachsen. Dazu gehört auch, über Schuld zu reden, sie nicht zu verschweigen, sondern anzusprechen. Lernen, auch Vergebung auszusprechen und Gnade zu leben im Miteinander. Und wir schaffen das mal mehr, mal weniger. Ich hoffe, oft mehr als weniger, aber halt nicht perfekt. Wenn das dein Bild von geistlichen Leitern ist, dass sie die perfekten Vorbilder sind, ist es vielleicht auch gut, wenn das Bild hier eingerissen wird. Das ist nicht so. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. Und ich glaube auch, dass es Gott in dem Text hier gar nicht darum geht. Hier geht es nicht um, also oder anders, hier geht es um völliges Zielverfehlen, um völliges Macht ausnutzen und missbrauchen. Und das findet er richtig schlimm. Wenn sich das für dich so anfühlt, als würde das bei mittendrin auch passieren, dann will ich dich dazu ermutigen, das anzusprechen. So schwer das ist, ich kann es nur ahnen, wie schwer das sein muss. Entweder mit dem Leitungsteam oder mit den Vertrauenspersonen. Wir haben ja mittendrin extra zwei Leute, Anne Zimmermann und Michael Junghans, die Vertrauenspersonen sind genau für diese Themen. Und es wird von vorne jetzt selten gesagt und vielleicht habt ihr das noch nie mitgekriegt. Deswegen ist es vielleicht auch gut, das hier mal zu erwähnen. Wir haben zwei Vertrauenspersonen, deren Kontaktdaten stehen auf der Website. Die sind auch nicht verknüpft mit dem Leitungsteam oder so, sondern eben Ansprechpartner, wenn es um Missbrauch geht. Ich will hier mal einen Doppelpunkt setzen. Mir ging es jetzt nicht darum, um eine deprimierte Stimmung oder so zu prägen, aber es ist halt voll das große und schwere und harte Thema und es wäre so gut, noch viel mehr zu sagen, aber mir geht es gleichzeitig auch darum, noch den Bibeltext weiter auszulegen, weil erstens ist es spannend, wie Gott jetzt damit umgeht, mit dieser Situation und wie dieser rote Faden, den ich erwähnt habe, weitergeht. Gott droht diesen Priestern drei Sachen an. Und das ist spannend. Das Erste, was er ihnen androht, das sind die Verse 2 und 3 übrigens, das Erste, was er ihnen androht, ist, ihren Segen in Fluch umzukehren. Also es bedeutet, ihre guten Wünsche, aber vielleicht auch so ihre Predigten und so, ins Schlechte umzukehren, dass sie nichts Gutes mehr bewirken, sondern Schlechtes. Außerdem droht er ihnen an, oder kündigt an, ihre Nachkommenschaft auszulöschen. Das bedeutet weniger, dass er jetzt alle Priester umbringen wird oder so, sondern es geht eher darum, so, eure Linie wird enden. Ihr werdet keine Nachkommen mehr haben. Die levitischen Priester, das wird aussterben. Und das Dritte und auch Absurdeste ist, dass er androht, ich werde euch eure Exkremente oder die Exkremente eurer Festopfer ins Gesicht streuen und euch auf den Misthaufen werfen. Sau ekliges Bild. Was ist damit gemeint? Es hat einen ernsten Hintergrund tatsächlich. Was Gott damit sagt ist, ich werde euch unrein machen. Ihr werdet unrein sein. Und das bedeutet, ihr werdet nicht mehr fähig sein, eure Arbeit auszuführen. Ich hatte ja eben gesagt, die Priester, die mussten ganz besondere Zeremonien durchmachen, um als rituell rein zu gelten. Und was Gott hier sagt, ist, ich mache das rückgängig. Ganz im Gegenteil, ihr werdet verachtet und verschmäht sein. Ich werde euch den Kot ins Gesicht schmieren. Zusammengefasst bedeutet das, ihr Leviten, ihr werdet eure Arbeit nicht fortführen können. Das wird hier ein Ende nehmen mit euch. Und das ist verrückt. Was ich nämlich gar nicht erwähnt hatte, ist, dass ganz am Anfang bei diesem roten Faden Gott gesagt hat, diese Ordnung, die ich hier mit euch in Kraft setze, ist eine ewige Ordnung, die gilt ewig. Hier jetzt sagt Gott aber doch irgendwie, es endet. Und dann wiederum, es wird noch verwirrender, sagt Gott außerdem in Vers 4, all diese Sachen, all das, was ich euch androhe, mache ich, damit mein Bund mit Levi fortbestehen kann. Hä? Wie passt das zusammen? Weil wenn alle Leviten weg sind, dann kann es ja nicht weitergehen. Dann endet doch an dieser Stelle der rote Faden und es ist vorbei. Und das ist so spannend. Und hier kommen wir zum Mittelpunkt des roten Fadens. Gott, es ist so wichtig, dass Menschen in Beziehung mit ihm leben, was die Leviten mit ihrem Fehlverhalten teilweise verhindert haben. Sie haben verhindert, dass Wiedergutmachung mit Gott passieren kann. Aber Gott ist es so wichtig, dass er einen Weg schafft, durch den Vergebung nicht an die Opfer von sündigen Menschen gekoppelt ist. Nicht an das Verhalten von fehlerhaften geistlichen Leitern. Was Gott hier macht, ist, er räumt den Weg komplett frei für einen neuen Boten, einen echten Priester. Man könnte vielleicht ein bisschen kitschig sagen, dieser rote Faden wird vergoldet. Ich meinte ja eben schon, das alles, die ganze Situation hier in diesem Text, das schreit so richtig nach einer Lösung, auch das ganze Opfersystem insgesamt, das doch so nicht weitergehen kann. Und genau dafür sorgt Gott. Er hat jemanden geschickt, der den Bund erfüllt, der das erfüllt, was in den Versen 5 bis 7 eigentlich auch die Intention war und wie es auch mal war. Und er schickt Jesus. Und es ist so spannend, wenn man sich eine ganz, ganz kurze Gegenüberstellung mal vornimmt zwischen Jesus und diesen levitischen Priestern, dann zeigt sich was Erstaunliches. Die Aufgaben waren ganz schön ähnlich. Die Leviten sollten, ich hatte es schon mehrfach gesagt, die Leute lehren, Opfer bringen, ihnen Gott zeigen. Jesus sollte die Leute lehren, wer Gott ist, ihnen Gott zeigen. Er war ein Bote Gottes, so wie es hier bei den Leviten heißt, und er sollte sein Leben als Opfer bringen. Jesu Aufgaben waren die Aufgaben eines Priesters. Wie haben es die beiden Parteien gelebt? Die Leviten kamen sehr deutlich durch, mal so, aber vor allen Dingen hinten raus echt schlecht. Zum Leidwesen des ganzen Volkes übrigens. Jesus hat es in Perfektion gelebt. Er war das perfekte Abbild Gottes. Er hat perfekt den Leuten gezeigt, wie Gott ist, weil er selbst Gott ist. Und er hat sein Leben als Opfer gebracht. Er ist der perfekte Priester. Er hat das getan, was die Leviten hätten tun sollen, aber es nicht hingekriegt haben. Und was ist dann passiert? Die Leviten wurden von Gott erniedrigt. Sie wurden verschmäht. Sie hatten keine Nachkommen mehr. Und Jesus? Ihm ist ganz Ähnliches passiert. Jesus wurde auch verschmäht. Jesus hing verspottet und allein am Kreuz. Verspottet für die Dinge, die wir gemacht haben. Aber auch, da hört es nicht auf. Er ist nicht am Kreuz hängen geblieben, sondern ist wieder auferstanden. Und weil er mit seinem Tod am Kreuz perfekt Gottes priesterlichen Auftrag ausgeführt hat, ist er jetzt sozusagen erhöht, wird in Ewigkeit geehrt. Und man könnte sogar sagen, er hat sehr, sehr, sehr viele Nachkommen, die Leute, die auf ihn vertrauen und zu ihm gehören. In aller Welt, die vielleicht in ihrem Alltag nicht so viel mit dem Bild des Priesters anfangen können, aber die genau, weil Jesus das ausgeführt hat, zu ihm gehören dürfen. Jesus ist der perfekte Priester, bei dem der rote Faden weitergeht, aber auch nicht endet. Und damit lande ich auch so langsam. Denn auch mit Jesus endet nicht dieser rote Faden. Er geht weiter bis zu uns. Jetzt kann es sein, dass du heute das erste Mal hier bist und womöglich sogar das erste Mal in einem Gottesdienst überhaupt. Cool, wenn das so ist. Und wenn du bis jetzt nicht abgehängt wurdest, hast du meinen großen Respekt. Weil alles, was ich gesagt habe, ist wirklich wild inhaltlich. Und es wird eigentlich noch ein bisschen verrückter, aber ich glaube, wenn du es bis jetzt geschafft hast, schaffst du den Rest auch. Ist auch nicht mehr so viel. Es ist nämlich so, nicht nur Jesus ist der perfekte Priester, sondern im Neuen Testament werden außerdem alle, die zu Jesus gehören, Priester genannt. Alle Christen. Und da geht der rote Faden entsprechend dann, wenn du an ihn glaubst, direkt bis zu dir weiter. Was bedeutet das? Ein Teil dieser priesterlichen Aufgaben hat Jesus ein für alle Mal erfüllt. Es ist kein Opfer mehr notwendig. Nie wieder. Es ist nicht notwendig, dass es irgendwie einen Mittelsmann oder irgendwie so gibt, der vor Gott irgendwie Vergebung erwirkt für mich. Und auch keine Leistung, die ich bringe, sondern Jesus hat es für mich und für dich und uns gemacht. Und es gilt uns. Und das ist übrigens, das ist sehr spannend, das ist eine Antwort Gottes auf den Machtmissbrauch der Leviten. Die Leviten als Boten und irgendwie Mittelsmänner zwischen Gott und den Israeliten haben ihre Macht ausgenutzt, haben verhindert, dass Wiedergutmachung mit Gott passieren kann. Und Gott sagt, ich schaffe was Neues und da wird es diese Position nicht mehr geben, sondern es wird nur noch einen Mittelsmann geben, der ist Jesus. Und er schenkt allen frei seine Gnade. Das ist eine Antwort Gottes auf Machtmissbrauch. Dass es eigentlich keinen Menschen mehr geben kann, der sich irgendwie zwischen Gott und andere Menschen stellt und sagt, nee, Vergebung ist nicht für dich. Sondern Jesus hat eigentlich sehr, sehr deutlich gemacht, ey, ich biete allen meine Vergebung an. Und leider passiert es in Kirchen, dass Menschen durch das Fehlverhalten von Leitern enttäuscht und verletzt und missbraucht werden und dadurch nicht nur Kirche, sondern teilweise auch dem Glauben insgesamt den Rücken kehren. Und das ist scheiße. Jesus selbst warnt, auch im Neuen Testament, geistliche Leiter eigentlich genau davor. Er sagt, ist einer der härtesten Verse im Neuen Testament, wenn ihr einen meiner Geringsten quasi vom Weg abbringt, wäre es besser, wenn man euch mit dem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen würdet. Das ist richtig krass. Das ist der liebe Jesus. Ihm ist es wirklich, wirklich wichtig, dass Menschen ihm nachfolgen können. Gott ist das Wichtigste, dass Menschen in Beziehung mit ihm leben können. Da wird er so richtig radikal. Das ist krass. Jesu Vergebung gilt dir, egal welche Erfahrungen du mit Kirche und mit Leitern gemacht hast. Auch wenn ich nur erahnen kann, was es bedeutet, jetzt womöglich sogar hier zu sitzen und selbst Machtmissbrauch erlebt zu haben. Was bedeutet es noch? Weil all das klingt womöglich ja echt verwirrend. In der Bibel gibt es glücklicherweise einen Abschnitt, der in dem meine Predigt teilweise zusammengefasst wird. In Hebräer 7, Kapitel 7 bis 10 geht es genau um das, worüber ich gesprochen habe. Und damit ende ich dann tatsächlich auch. Das ist witzig, weil der Autor erklärt lang und breit all das, was Jesus gemacht hat als Priester und wie er all das aus dem Alten Testament erfüllt hat. Und dann kommt er zu dem Punkt, dass er selbst die Frage stellt, so, was folgt jetzt daraus? Und das ist spannend. Was ist seine Schlussfolgerung? Zwei Sachen. Das eine, ihr dürft mutig vor Gott kommen. Ihr dürft mutig vor Gottes Thron kommen, weil Jesus alles für euch gegeben hat. Das ist das eine. Und das zweite, und das finde ich wirklich spannend, weil damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Das zweite ist, ermutigt einander im Glauben und bleibt euren Versammlungen nicht fern. Das ist eine der Schlussfolgerungen, die direkt auf diesen langen, komplizierten Priesterabschnitt folgt. Bleibt euren Versammlungen nicht fern, sondern ermutigt euch im Glauben. Und genau das meint das Neue Testament damit, dass wir alle Priester sind. Ja, ich als Pastor ist es ein Teil meiner Aufgabe, euch irgendwie Jesus schmackhaft zu machen, vor Augen zu malen, im Glauben unterstützen und all das. Aber das ist auch unsere aller Aufgabe. In dem Sinne sind wir alle Priester. Ich bin hier nichts Besonderes. Ich bin kein Mittelsmann zwischen Gott und Menschen. Überhaupt nicht. Sondern ich stehe genauso wie jeder von uns vor Jesus und brauche seine Gnade. Und genauso wie jeder Christ bin ich in diesem Sinne aber auch ein Priester, dessen Aufgabe es ist, einander im Glauben zu ermutigen, zu unterstützen und im Glauben weiterzuhelfen. Das ist eine krasse Berufung, die jedem gilt. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Cooles. Und deswegen ist dem Autor vom Hebräerbrief das auch so wichtig, dass man deswegen in Gemeinschaft miteinander lebt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir brauchen einander, um uns im Glauben zu helfen. Mit Jesus als perfekten Priester vor Augen. Und genau da endet der rote Faden bei dir und mir. Es war ein wilder Ritt durch die ganze Bibel hin zum Kreuz, wo Jesus gestorben ist, für uns das perfekte Opfer gebracht hat und dann weiter bis zu uns und zu einer großen Berufung, die wir herrlich leben dürfen. Ich habe keinen schlauen, zusammenfassenden Spruch als letzten Satz, sondern will einfach dazu einladen, mit den Leuten um dich herum diesen Jesus zu entdecken und sich gegenseitig darin zu ermutigen, ihm nachzufolgen.